Rainer Wynn, der Salzpfad. Das Schicksal schlug bei ihnen zweimal kräftig zu. Zuerst verloren Rainer Wynn und deren Mann Moth ihr Zuhause. Und nur wenige Tage später wurde Moth mit einer tödlichen Krankheit diagnostiziert. Die beiden waren damals Mitte 50 und hatten innerhalb kürzester Zeit alles verloren. Doch die Wynns reagierten mit einem mutigen Entschluss. Sie begaben sich nämlich obdach- und mittellos auf den längsten Fernwanderweg Großbritanniens, den schönen und anspruchsvollen South West Coast Path entlang der Küste. Diese Blinks begleiten die beiden durch ihre Höhen und Tiefen dieser Zeit. Sie zeigen, wie sie sich der Ungewissheit aussetzten, um neue Hoffnung zu finden. Blink Nummer 1. Die ungewöhnliche Reise der Wynns begann mit zwei schweren Schicksalsschlägen. Es war im Jahr 2013, als das Leben von Rainer Wynn und ihrem Mann Moth innerhalb weniger Tage völlig aus den Fugen geriet. Die beiden Mitte 50-Jährigen lebten in einer wunderschönen Farm in Wales, doch plötzlich mussten sie aus ihrem Zuhause ausziehen. Was war passiert? Das Paar hatte in die Firma eines Freundes investiert. Als sein Unternehmen pleite ging, verlangte dieser Geld, das die Wynns aber weder hatten noch geben wollten. So eskalierte der Konflikt und schon bald hatten Ray und Moth ihre gesamten Ersparnisse für Anwaltsgebühren verpulvert und mussten sich daher vor Gericht selbst verteidigen. Doch das professionelle Team der gegnerischen Rechtsabteilung war ihnen haushoch überlegen. Somit ließ der Räumungsbefehl nicht lange auf sich warten. Der Verlust ihrer Farm war allerdings existenziell. Schließlich hatten sie hier nicht nur jahrzehntelang gelebt und ihre Kinder aufgezogen, es war außerdem ihre wichtigste Einnahmequelle. Das Paar verdiente nämlich sein Geld, indem es Gästezimmer vermietete. Somit verloren sie auf einen Schlag ihr Zuhause und damit ihre Existenzgrundlage. Schlimmer konnte es nicht mehr kommen. Doch dann folgte auch noch Moths Diagnose. Denn sein Arm und seine Schulter hatten ihm seit Jahren Schmerzen bereitet, aber kein Arzt hatte je eine Ursache gefunden. Nun stand sie aber fest. Die kortikobasale Degeneration, kurz CBD. Eine langsam fortschreitende neurodegenerative Krankheit. Moth würde zunächst seine motorischen und später seine kognitiven Fähigkeiten verlieren. Die Lebenserwartung von Betroffenen liegt zwischen 6 und 8 Jahren. In Moths Fall schien die Krankheit zwar langsamer fortzuschreiten, doch sein Schicksal war damit besiegelt. Nun fragten die Wynns sich, was sie tun sollten, und während sie sich unter der Treppe vor den heranrückenden Gerichtsvollziehern versteckten, fanden sie die Antwort. Rays Blick fiel nämlich auf eine der gepackten Kisten und ein Buch mit dem Titel 500 Mile Walkies. Der Autor hatte mit seinem Hund lange Spaziergänge am berühmtesten englischen Fernwanderweg unternommen, am South West Coast Path. Rays Augen leuchteten. Beim South West Coast Path handelt es sich um Großbritanniens längsten beschilderten Wanderweg. Er beginnt in Minehead, nördlich der Grafschaft Somerset im Südwesten Englands. Dann verläuft er den Bristol-Kanal entlang bis nach Land's End, dem westlichsten Punkt der englischen Hauptinsel. Anschließend schlängelt er sich entlang der Küste von Devon und Cornwall bis nach Poole Harbour in Dorset. Seine Gesamtlänge beträgt 630 Meilen, also knapp über 1000 Kilometer. Ray und Moth hatten nun zwar kein Zuhause mehr, kein Geld und auch keine Pläne, doch sie hatten einander. Also beschlossen sie, ihr neues Leben auf dem Pfad zu beginnen. Blink Nummer 2. Rays und Moths winziges Budget erschwerte die Reisevorbereitungen. Auf ihrem Konto befanden sich noch mickrige 320 Pfund. Mehr war nicht übrig, nachdem sie die Kautionen für ihre geplatzten Pensionsaufenthalte zurückerstattet hatten. Dazu kam ein wöchentliches Einkommen von 48 Pfund. Die staatliche Invaliditätsentschädigung für Moths Erkrankung. Damit hatten die beiden also noch nicht einmal genug Geld, um sich die Ausrüstung für ihre Reise zu finanzieren. Schließlich kamen sie aber durch pures Glück zu ihrem Zelt. Sie gewannen eine eBay-Auktion für ein kleines, leichtes und nahezu unbenutztes Modell. Die Suche nach einem geeigneten Wanderführer gestaltete sich da schon schwieriger. Ausnahmslos alle Guides führten die Wanderer nämlich in dieselbe Richtung, von Minehead nach Poole. Ray und Moth wollten aber in entgegengesetzter Richtung laufen, weil das Wegstück nahe Minehead als beschwerlich galt. Sie hatten Angst, der anstrengende Start könnte sie früh von ihrem Vorhaben abbringen. Da ihnen keine andere Wahl blieb, entschieden sie sich schließlich für den wasserfesten Wanderführer The South West Coast Path des Reiseautors Paddy Dillon. Dieses Buch sollte sich als ein treuer Begleiter und ihre persönliche Bibel für unterwegs entpuppen. Allerdings ließ die nächste Bewährungsprobe nicht lange auf sich warten. Ray und Moth nahmen den Umweg über Glastonbury, um sich in dem Hippie-Städtchen für ihre bevorstehende Reise zu stärken. Als sie dort daher an einer alternativtherapeutischen Heilsitzung teilnahmen, wurde ihnen ein Gebräu mit dem Namen Breath of Heaven, der Atem des Himmels, verabreicht. Doch was auch immer der Trank enthielt, es vertrug sich jedenfalls nicht mit Moths Gesundheit. Seine Rückenschmerzen kehrten mit voller Wucht zurück, sodass sie 2 Wochen auf dem Fußboden bei einem Freund übernachten mussten. Dessen Haus befand sich in Taunton und damit nur eine Busfahrt von Minehead entfernt. Der Vorfall erinnerte sie schmerzhaft an Moths fragilen Gesundheitszustand, aber es gab für sie beide kein Zurück mehr. Sie hätten allerdings auch gar nicht gewusst, wohin sie hätten zurückgehen sollen. Sobald es Moth also besser ging, machten sie sich in Taunton wieder auf den Weg. Jetzt waren sie wirklich obdachlos. Und die Busfahrkarten kosteten mit je 10 Pfund ein halbes Vermögen. Doch als sie in Minehead ankamen, befanden sie sich endlich am Startpunkt ihrer Reise. Vor ihnen lag nun eine vollkommen ungewisse Zukunft. Und nichts als ein langer und kurviger Pfad. Blink Nummer 3. Auf die Wahrheit über ihre Lebenslage reagierten Mitreisende ganz unterschiedlich. Ray und Moth lernten während ihrer Reise die unterschiedlichsten Charaktere kennen. So etwa die lauten Amerikaner, die ihr Gepäck per Kurier zwischen den Unterkünften transportieren ließen. Und schnell stellten sie fest, dass die Menschen auch völlig unterschiedlich auf ihre persönliche Geschichte reagierten. Gleich am zweiten Tag begegneten sie in einem Café einer netten Familie. Sie sprachen zwanglos über die Wanderstrecke, als der Vater nach ihren Berufen fragte. »Wir sind obdachlos«, entfuhr es Ray spontan. Daraufhin zog der Mann sein Kind heran, bezahlte die Rechnung und eilte zur Tür. Es war das erste Mal, dass Ray und Moth persönlich mit dem Stigma rund um die Obdachlosigkeit in Berührung kamen. Und die meisten Menschen reagierten darauf mit sichtbarer Ablehnung. Also lernten die Wins, nicht über ihre wahre Situation zu sprechen. Allerdings waren nicht alle Mitreisenden derart unfreundlich. Je weiter Ray und Moth in der salzigen Hitze an der Küste vorankamen, desto häufiger trafen sie auch auf warmherzige Weggefährten. So begegneten sie einem australischen Barkeeper, der sie nach einem verregneten Tag an sein Lagerfeuer einlud. Einmal wies eine reizende Seniorin Moth den Weg zu einem Geldautomaten. Seltsamerweise nannte sie ihn dabei Mr. Armitage. Und ein Trupp lachender Soldaten eskortierte die beiden mit einem Geländefahrzeug aus einer militärischen Sperrzone, in die sie sich verlaufen hatten. Es gab aber 2 Reaktionen, die immer wiederkehrten. Die eine Hälfte war erstaunt über ihr Alter. Diese Pilgerer bezeichneten sie unverblümt als alt. Die anderen hingegen seufzten wehmütig, wenn sie von ihrer Reise hörten und wünschten sich genauso viel Zeit zu haben. Dabei hatten Ray und Moth ja schlichtweg nichts anderes zu tun. Manche Menschen aber waren besonders freundlich. So auch ein Mann namens Grant, der sie eines Tages völlig von der Hitze erschlagen am Wegesrand fand. Daraufhin führte er sie zunächst zu einem Eiswagen und dann zu seinem schönen Bauernhaus, wo er ihnen eine köstliche Lasagne servierte. Und wie zuvor die Seniorin vor ihm, sprach er Moth mit falschem Namen an. Er nannte ihn Simon. Außerdem schien er ungewöhnlich interessiert an Moth. Er bat ihn sogar, ein Gedicht vorzutragen. Was war nur mit diesen Leuten los? Später trafen sie auf eine Gruppe Surfer, die den Sommer in einfachen Holzhütten verbrachten. Sie waren so offenherzig, dass Ray und Moth ihnen ihre ganze Geschichte erzählten. Die Gruppe reagierte aufrichtig betroffen. Einer wurde sogar philosophisch. Die Größe einer Welle hänge von ihrem Thatch ab, also der Anlaufstrecke des Windes auf dem Wasser. Der Wind blase lang und stark auf die Welle ihres Lebens. Und schon bald würden Ray und Moth in der Lage sein, sich von ihr tragen zu lassen. Diese Worte beflügelten die Gruppe zu einer spontanen Fete. Selbst der erschöpfte Moth schwang seine ledierten Hüften auf der improvisierten Tanzfläche. Blink Nummer 4. Die tägliche Anstrengung unterwegs verlieh Moth unerwartete physische Stärke. Apropos lediert. Der Diagnose nach hätte Moths Körper längst abbauen sollen, doch da tanzte er nun durch die Nacht. Und als die Flut das Wasser in einer anderen Nacht weiter als erwartet an den Strand trug, rannte er einfach mit Zelt und Rucksack im Arm davon. Wie aber war das alles möglich? Wie hielt er den Strapazen dieser Reise stand? Es war ja nicht so, dass die beiden in komfortablen Pensionen schliefen oder wenigstens auf offiziellen Zeltplätzen. Stattdessen zelteten sie in der Wildnis. Und Wildcamping ist nichts für schwache Nerven. Erstens ist es nahezu überall in England verboten. Zweitens ist es gar nicht so einfach, einen geeigneten Platz im Freien zu finden, also eine Stelle abseits der Trampelpfade, die weder zu steinig noch zu buschig ist. Und zudem war die Nachtruhe unbequem, wie es eben generell im Zelt der Fall ist. Dazu kam ihre sparsame Diät aus streng rationierten Nudeln, Schokoriegeln und Weingummis. Den Hunger dazwischen überbrückten sie mit reichlich Tee, den sie mit ihrem tragbaren Campingkocher aufbrühten. Das war mehr oder weniger alles. Klingt nicht gerade nach Erholung und Kur? Dann bedenke außerdem die Strapazen ihres täglichen Wanderprogramms. Ihr Weg führte sie schließlich über einen schmalen Pfad, große Höhenunterschiede und durch die sommerlich feuchte Küstenhitze. Moth hatte überdies die Hälfte seiner Schmerzmittel vergessen und quälte sich auf halber Strecke durch einen kalten Entzug. Aber irgendwie, sie konnten es sich selbst nicht erklären, ging es Moth mit jedem Tag besser. Nach 230 zurückgelegten Meilen, also etwa 370 Kilometern, fühlte er sich sogar fit genug für einen öffentlichen Auftritt. Sie erreichten damals das Städtchen St. Ives, in dem gerade ein Kunstfestival stattfand. Moth schnappte sich ein abgegriffenes Buch, das altenglische Heldenepos Beowulf, und bot eine spontane szenische Lesung dar. Die Menschen applaudierten und legten insgesamt 28 Pfund in den Hut, den Ray durch das Publikum reichte. Als sie aber etwas von einer Aufführungsgebühr vernahmen, stahlen sie sich so schnell sie konnten davon. Moths guter Gesundheitszustand blieb ihnen ein Rätsel. Doch immerhin konnten sie in St. Ives ein anderes Geheimnis lüften. Sie bemerkten nämlich ein Plakat, das die Lesungen eines Dichters namens Simon Armitage bewarb. Der Mann wanderte offenbar gerade von Minehead nach Land's End und veranstaltete unterwegs Lesungen. Das erklärte also die Verwechslungen, auch wenn er Moth nicht im geringsten ähnlich sah. Blink Nummer 5. Die Güte und das Gartenhaus einer Freundin stimmten Ray und Moth hoffnungsvoll. Die Zeitangaben in Paddy Dillons Wanderführer erwiesen sich als ziemlich optimistisch. Es war nämlich bereits Mitte September, als die Winds Land's End erreichten. Sie hatten also noch ein gewaltiges Stück vor sich. Doch der Herbst nahte und sie wussten, dass ihnen die Kälte schon bald zu schaffen machen würde. Zunächst aber blieb ihnen keine andere Wahl, als weiter zu wandern. Dabei entdeckten sie eines Tages unmittelbar vor sich den Schatten eines Wanderfalken. Dieser zog seine Kreise über dem Grasland und die Hasen auf den Wiesen brachten sich hektisch in Sicherheit. Ray und Moth aber hatten nichts weiter als den Pfad. Doch kurz darauf erwachte ihr Telefon aus einem wochenlangen Dornröschenschlaf. Es war Rays Freundin Polly mit einem Angebot, das die Winds nicht ausschlagen konnten. Sie baute nämlich gerade ihre Gartenlaube zu einem bewohnbaren Bungalow um und bot den beiden anderen zu überwintern. Die einzige Bedingung war, dass sie die letzten Renovierungsarbeiten übernahmen. Zunächst zögerten Ray und Moth. Es fiel ihnen schwer, ihre Reise abzubrechen. Doch der Winter stand vor der Tür und sie wussten, dass das Angebot ein Wink des Schicksals war. Also willigten sie ein. Der Umbau der Hütte war jedoch beschwerlicher als erwartet. Moth musste Fähigkeiten bemühen, die er gefühlt in einem anderen Leben erworben hatte. Er verlegte den Boden, errichtete eine Betonmauer und vergipste die Wände. Die körperliche Anstrengung war allerdings weniger heilsam als das wochenlange Wandern. Der Schmerz kehrte mit voller Wucht zurück. Und obwohl Moth jede Nacht 12 Stunden schlief, wachte er trotzdem mit qualvollen Beschwerden auf. Ray ging ihm zur Hand, begab sich aber parallel auf Jobsuche. Im Frühling fand sie Beschäftigung auf einer nahen Farm, nämlich frisch geschorene Schafschurwolle aufsammeln und verpacken. Sie war selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen und wusste, dass sie der Arbeit gewachsen war. Einige Monate lang schien ihre Situation also zu gut, um wahr zu sein. Und auch Polly war froh, die beiden in ihrer Nähe zu haben. Sie stellte ihnen sogar in Aussicht, auf unbestimmte Zeit im Gartenhaus bleiben zu können. Doch eines Tages unterhielt sich Ray mit einem der Schafscherer auf der Farm. Der Arbeitskollege beglückwünschte sie für ihre gute Arbeit beim Ausbau der Hütte und es stellte sich heraus, dass er sie früher oder später mieten würde. Ray begriff, dass ihre Tage bei Polly gezählt waren. Bald würden sie wieder ohne Obdach dastehen. Doch dieses Mal schmiedeten sie einen Plan. Blink Nummer 6. Ray und Moth kehrten wieder auf den Salzpfad zurück, aber nun mit konkreten Vorstellungen. Moth hatte nämlich eine Idee für seine berufliche Zukunft. Er wollte sich nicht von den Sorgen um seine Krankheit dominieren lassen, also beschloss er zu studieren. Er plante, einen Abschluss an der Uni in Plymouth zu erlangen und Lehrer zu werden. Dadurch könnten sie auch in einem Studentenwohnheim leben. Der Plan ging auf. Moth erhielt tatsächlich einen Studienplatz und die Zusage für ein Studentendarlehen. Bis zum Semesterbeginn Ende September dauerte es aber noch über 2 Monate. Also kehrten Ray und Moth dorthin zurück, wo sie sich mittlerweile am meisten zu Hause fühlten, auf den Salzpfad. Diesmal hatten sie also einen Plan. Es fehlten ihnen noch 250 Meilen, also gute 400 Kilometer, um den gesamten Southwest Coast Path zu vollenden. Das letzte Wegstück verlief von Paul Ruin im Westen, wo sie im Jahr zuvor den Anruf von Polly erhalten hatten, bis nach Poole im Osten. Sie fühlten sich stark und sicher genug, die Strecke in umgekehrter Richtung zu laufen, also von Poole nach Paul Ruin. Sie würden den Wanderführer eben einfach rückwärts lesen. Mit etwas Kleingeld in der Tasche und monatelanger Outdoor-Erfahrung rüsteten sie sich nun wie Profis aus. Sie kauften sich bessere Schlafsäcke und sortierten alles aus, was sie nicht brauchten, wie Teller und eine zweite Taschenlampe. Das neue Selbstvertrauen bewahrte sie aber auch diesmal nicht vor körperlichen Beschwerden. Nun aber kämpfte Ray mit gesundheitlichen Problemen. Sie wussten nicht, ob aufgrund einer Lebensmittelvergiftung oder einer allergischen Reaktion auf eine dornige Hecke. Jedenfalls ging es ihr schlecht. Und sie mussten den Großteil ihres Budgets für eine Pension ausgeben. Erst nach zwei Nächten war Ray wieder halbwegs auf den Beinen. Moth hingegen knüpfte an die wundersame Heilung vom Vorjahr an. So gelangten sie eines Tages an einen hochgelegenen Vermessungspunkt, einen Betonblock, der Wanderern als Orientierungshilfe dient. Sie erinnerten sich an frühere Familienausflüge in den Walliser Alpen. Damals legte sich Moth an jedem dieser Vermessungspunkte bäuchlings auf den Betonpfeiler. Er streckte dann seine Arme und Beine aus und tat, als ob er fliege. Die Kinder liebten diese kleinen Schauspieleinlagen. Umso größer war nun die Versuchung einer nostalgischen Wiederholung. Moth mobilisierte also seine Kraftreserven und balancierte bäuchlings auf dem Betonblock. Dieses kleine Kunststück war eine erneute Kampfansage an die düsteren Prognosen der Ärzte. Doch tief im Inneren wussten die beiden, dass sie nicht ewig vor ihrem Schicksal fliehen konnten. Link Nummer 7. In Plymouth lernten Ray und Moth die bittere Seite der Obdachlosigkeit kennen. Die nächsten Wochen verliefen zunächst unbeschwert. Ray und Moth fühlten sich gut und kamen erstaunlich schnell voran. Doch dann wendete sich das Blatt und ihre Glückssträhne riss in Plymouth. Sie wollten die Großstadt per Fähre verlassen, um sich einen halbwegs komfortablen Ort zum Zelten zu suchen. Doch die letzte Fähre an diesem Abend kam nicht. Es war das erste Mal, dass den Wins eine ganze Nacht im Freien einer großen und kalten Stadt bevorstand. So spazierten sie die ersten Stunden durch Plymouth. Dabei bemerkten sie die anderen Menschen, die die Nacht draußen verbrachten. Einem von ihnen schenkten sie sogar eine Konservendose Thunfisch. Später freundeten sie sich mit einem Mann namens Colin an, der offenbar schon lange auf der Straße lebte. Einzig die brandneue Baseballkappe wollte nicht zu seinem restlichen Erscheinungsbild passen. Er bot ihnen sogar ein Bier an. Schließlich stellte sich heraus, dass Colin an diesem Tag Geburtstag feierte und die Kappe und das Bier waren Geschenke seiner Tochter, die ihn zuvor besucht hatte. Bevor er alles verlor, war Colin nämlich ein verheirateter Familienvater gewesen. Dann gesellte sich ein weiterer Obdachloser namens Dean zu ihnen, der sich aber offensichtlich in seinem Revier bedroht fühlte. Es passte ihm nicht, dass sich Colin mit den Fremden unterhielt. Die Stimmung wurde zunehmend aggressiv und zwang Ray und Moth dazu, sich von Colin zu entfernen. Sie achteten penibel darauf, niemandem den Schlafplatz streitig zu machen. Schließlich ließen sie sich auf einem Rasenstück in der Nähe eines Turms nieder. Das erschien ihnen sicher und geschützt genug. Die Wins schliefen jedoch im Freien, weil sie sich nicht trauten, ihr Zelt aufzustellen. In der Dämmerung erwachten sie wieder, standen auf und tranken Tee. Das war ihre bislang intensivste Erfahrung mit der Obdachlosigkeit. Sie erkannten aber auch, dass sich ihre Lage dennoch drastisch von solchen Schicksalen wie bei Colin oder Dean unterschied. Sie hatten schließlich ein Konto, auf dem sich an diesem Morgen immerhin 30 Pfund befanden und außerdem Zukunftspläne. Später an diesem Tag stießen sie erneut auf Colin, dessen Gesicht nun böse geschwollen war, und spendierten ihm noch ein Sandwich. Link Nummer 8. Am Ende des Pfades fanden Ray und Moth ihr neues Zuhause. Schließlich gelangten die Winds nach Tarland Bay, einem kleinen und malerischen Flecken an der Küste Cornwalls. Und es blieben ihnen nur noch zwei ungelesene Seiten in Paddy Dillons Wanderführer. Sie setzten sich für eine Tasse Tee auf eine Bank und bekamen Gesellschaft von einer Frau, deren Auto den Geist aufgegeben hatte. Ihr spontaner Plausch entpuppte sich als schicksalhafte Bekanntschaft. Die Frau namens Anna reagierte erstaunlich ruhig, als sie von ihrer Obdachlosigkeit erfuhr. Sie lud die beiden sogar in ein nahegelegenes Café ein, denn sie wollte nun die ganze Geschichte hören. Gebannt lauschte sie und war am Ende erstaunt über Moths Studienwunsch. Es stellte sich heraus, dass Anna eine kleine Wohnung direkt am Küstenpfad in Paul Ruin besaß. dem planmäßigen Ziel ihrer Reise. Die aktuellen Mieter zogen am nächsten Tag aus und Anna wünschte sich nun Ray und Moth als ihre neuen Mieter. Die beiden konnten ihr Glück kaum fassen. Sie feierten diese Fügung mit einem spontanen Tanz in dem Café und mit ihrem ersten Pubbesuch seit langem. Diese bildete den Auftakt der stabilsten Lebensphase seit ihren Schicksalsschlägen. Und es war tatsächlich wie vorherbestimmt. Ihr neues Zuhause lag nämlich am Ende ihres Weges, genau an jenem Punkt, an dem sie den Pfad ein Jahr zuvor nach Pollys Anruf verlassen hatten. Sie saßen auf einer Bank und blickten aufs Meer hinaus, als sie einen prächtigen Wanderfalken entdeckten, auch genau wie im Jahr zuvor. Es schien sich ein Kreis zu schließen. Was blieb? War die Obdachlosigkeit eine positive, bereichernde Erfahrung gewesen? Eine Zeit, auf die sie nun dankbar zurückblickten? Nein. Sie hatten ein hartes, kräftezehrendes und oft gefährliches Jahr hinter sich. Sie allein hatten dieser Zeit etwas Positives abgerungen und ihr Leben neu geordnet. Und dafür hatten sie unendliche Willenskraft und das nötige Quäntchen Glück gebraucht. Ihre Zukunft war aber noch immer ungewiss. Sie wussten, dass es ihnen schwerfallen würde, ihre Miete mit einem Studentenkredit zu zahlen. Früher oder später müssten sie sich außerdem mit Moths unheilbarer Krankheit befassen. Doch Ray und Moth hatten nun wieder ein Dach über dem Kopf und sie hatten einander. Außerdem wussten die beiden, dass ihre Beziehung allem standhielt, was ihnen das Leben auftrug. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist: Schwere Schicksalsschläge trafen Ray und Moth Wynn im Sommer 2013. Sie verloren ihr Zuhause und ihre Existenzgrundlage und zudem wurde Moth mit einer unheilbaren Krankheit diagnostiziert. Doch die beiden flüchteten nach vorne, auf den 1000 Kilometer langen Southwest Coast Path im Südwesten Englands. Und so begaben sie sich auf eine lange und oft beschwerliche Reise, auf der sie aber schließlich neue Hoffnung fanden. Das waren die Blinks zu Der Salzpfad von Rainer Wynn. Vielen Dank fürs Zuhören.